Chance, Ansage zu machen.
Gut. Dann habe ich noch eine Mini-Ansage, wenn ich euch beide hier gerade so sehe. Ich sag's einfach mal. Hier, auch von uns aus herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, Jennifer und Tobias. Ich sag immer, genau. Hier, alles Gute und Gottes Segen. Und ich freue mich schon, dass ihr zu uns ins Pastorenghetto zieht. Ja. Gut. Fangen wir an, ja? Albert, Dirk, kannst du die erste Folie mal reinmachen? Das Thema der Predigt heute ist Weisheit. Irgendwie hat mich da irgendwas geritten, dieses Thema dran zu nehmen. Nicht, weil ich besonders weise bin, sondern weil ich immer auch so, das ist so ein Thema, was mich ständig beschäftigt. Und ich habe gedacht hier, vielleicht geht es euch genauso, beschäftigt euch ja auch so. Wer von euch ist weise? Mal Hände hoch. Sehr gut. Entweder, wir haben zwei Möglichkeiten, hat sich keiner gemeldet, Carlos zähle ich mal nicht mit. Ja? Also entweder seid ihr alle nicht weise und braucht Weisheit, oder ihr seid alle weise und habt euch nicht deswegen nicht gemeldet, weil man nicht weise sein soll in den eigenen Augen. Gut. Wie auch immer, ich glaube, wir brauchen Weisheit in unserem Leben. Ich glaube, dass wir das alle brauchen. Die Bibel sagt uns auch, dass wir auch Weisheit für unser Leben brauchen. Und in Jakobus 1,5 steht zum Beispiel, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, da gehe ich von aus, dass es uns allen ein bisschen fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Deswegen wollen wir uns heute ein bisschen mit der Weisheit beschäftigen und uns mal überlegen, warum sie eigentlich so wichtig für uns ist und ja, wie wir sie erlangen können. Und ich möchte euch heute ein wenig Lust auf die Weisheitsliteratur in der Bibel machen. Und mein Gebet ist, dass wir heute den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen, in Richtung Weisheit. Und das Thema Weisheit ist so groß in der Bibel, da können wir heute nur ein bisschen anstreifen. Aber ich versuche euch heute mal anzufixen, so nennt man das, gell? Euch richtig heiß zu machen auf Weisheit. Und ich hoffe, dass ihr dann auch anfangt, in der Weisheitsliteratur zu arbeiten, mit der zu leben, nachzulesen, drinnen zu forschen. Am Anfang bete ich mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir heute hier sein können. Ich danke dir, dass du uns hier als Gemeinde zusammengestellt hast. Und ja, keiner ist hier aus Zufall, sondern weil du es wolltest. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, für ja, dein Sprechen, dass du uns veränderst, dass wir anders herausgehen, als wir hier reingekommen sind. Du weißt, wie wir hier sind und wie es uns geht, welche Vorbehalte wir haben, welche, ja, was wir alle schon so erlebt haben heute und was uns belastet. Ich bitte dich, dass du uns das wegnimmst. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Und bitte segne auch ganz besonders die Sonntagsschule jetzt, die unten, ja, übt für die Weihnachtsfeiern. Du weißt auch dort, wie es allen Mitarbeitern und den Kindern geht. Und ich bitte dich einfach, dass du denen auch ganz nahe bist. Amen. Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König und trugen ihm einen Rechtsstreit vor. Mein Herr und König, sagte die eine, diese Frau und ich wohnen zusammen im selben Haus. Sie war dabei, als ich einen Sohn gebar. Zwei Tage danach gebar sie selbst einen Sohn. Nur wir beide waren zu dieser Zeit im Haus. Sonst war niemand da. Eines Nachts wälzte sie sich im Schlaf auf ihr Kind und erdrückte es, sodass es starb. Da stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir mein Kind weg, während ich schlief. Dafür legte sie ihr totes Kind neben mich. Als ich am nächsten Morgen aufwachte und mein Kind stillen wollte, fand ich es tot. Doch als ich genau hinsah, merkte ich, dass es gar nicht mein Kind war. Das ist nicht wahr, rief die andere. Mein Kind ist lebend und deins ist das Tote. Nein, rief die erste, das Tote ist deins, das Lebende ist meins. So stritten sie sich vor dem König. Da sagte König Salomo, die eine behauptet, mein Kind ist das Lebende, deins ist tot. Die andere, nein, das Tote ist deins, das Lebende ist meins. Schwierige Situation, damals gab es noch keine Genteste oder andere Teste. Was macht hier der weise König? Und im alten Israel war das auch so, dass der König auch automatisch Richter war. Also wenn man einen Rechtsstreit hatte, kam man dann zum König. Und König Salomo befahl seinen Leuten, bringt mir ein Schwert. Sie brachten es ihm. Er befahl weiter, zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt die eine Hälfte der einen und die andere Hälfte der anderen. Da rief die Frau, der das lebende Kind gehörte, denn die Mutterliebe regte sich mächtig in ihr: Ach, mein Herr und König, gebt es der anderen, aber lasst es leben. Die andere aber sagte: Weder dir noch mir soll es gehören, zerschneidet es nur. Darauf entschied der König: Gibt das Kind der ersten Frau, tötet es nicht, sie ist die Mutter. Und überall in Israel erfuhr man von diesem Urteil des Königs und alle schauten in Ehrfurcht zu ihm auf. Sie sahen, dass Gott ihm Weisheit geschenkt hatte, sodass er gerechte Entscheidungen fällen konnte. Das, ich hoffe, die Geschichte war bekannt, wenn nicht, kennt ihr sie jetzt. Das war ein Beispiel von dieser großen Weisheit, die König Salomo ja gehabt hat. König Salomo war ja Dienstanfänger und als Dienstanfänger ist er in den Tempel gegangen und hat dort einen Traum gehabt und im Traum ist ihm Gott erschienen und Gott hat ihn gefragt: Hier Salomo, du kannst dir jetzt alles wünschen auf der Welt, was wünschst du dir? Und Salomo überlegte kurz oder lang, das wissen wir jetzt nicht, und sagte: Ich wünsche mir ein verständiges Herz, sodass ich mein Volk gut und gerecht regieren kann. Der hätte sich ja hier alles wünschen können, Reichtum, Macht und alles Mögliche, was man so als König braucht, aber er wollte sein Volk gerecht und weise regieren. Und Gott sagte: Ja, super Wunsch und ich mache dich auch noch reich, ja, und ich gebe dir auch noch viel Macht. Und König Salomo, das war ja auch die einzige Zeit in Israel, wo zum Beispiel, wo ja Frieden geherrscht hat. Salomo hat keinen Krieg geführt, er hat alles sehr diplomatisch gelöst. Und das Erbe Salomos finden wir auch in der Bibel. Er hat Weisheitsliteratur geschrieben, mindestens 3 Bücher. Wisst ihr, welche das sind? Hier ist interaktiv, ihr könnt jetzt reinrufen. Welche Bücher hat Salomo geschrieben? Also Prediger, Hohenlied, Sprüche. Klage, nee, das war Jeremia, aber fast. Aber Sprüche, sehr gut. Hohenlied, genau, das Lied der Liebe, ab 18 ist das, ja. Ein paar Psalmen, sehr gut. So, und dann, glaube ich, war es das auch schon. Also, der hat auch ziemlich viel geschrieben, ja, den Kohelet. Und heute gucken wir uns das Sprüchebuch an, das Buch der Sprüche. Da geht es so um praktische Weisheit. Also, ich hoffe, dass wir gleich so ein bisschen praktische Weisheit mit ins Leben direkt nehmen können, dass wir auch direkt anwenden können. Der Kohelet oder das Predigerbuch, das haben wir hier in der Gebetsstunde durchgenommen, das ist eher eine Reflexion auf die Weisheit, also die theoretische Weisheit. Und das Hohelied ist eine lyrische Weisheit. Da wird die Weisheit in Lyrik vermittelt. Auch sehr interessant, da können wir auch mal was zu machen. Dann gibt es noch andere Weisheitsliteratur in der Bibel. Kennt ihr die? Neben dir diesen 3 Büchern und dem Weisheitspsalmen. Da gibt es noch andere Bücher. Hiob, wer war das? Birgit, sehr gut. So, da haben wir noch ein Buch im Neuen Testament. Ja, bei mir müsst ihr ran. Ja. Wer? Was? Ja, Birgit, du bist der Hammer. Jakobusbrief, genau. Und auch in Jakobusbrief geht es auch um praktische Weisheit und das Buch Hiob ist auch eine Reflexion auf die Weisheit. Da geht es auch um, da geht's um die theoretische Weisheit. Also die Sprüche, die wir uns heute angucken werden, die beschreiben allgemeine Wahrheiten. Keine absolute Wahrheiten, sondern der Amerikaner würde sagen Truism. Also Wahrheiten, die grundsätzlich richtig sind. Und das ist ein pädagogisches Buch und mit diesem Buch der Sprüche will man Prinzipien weitergeben. Prinzipien zum Leben. Und das Buch Sprüche weiß auch, dass das Leben manchmal ein bisschen komplizierter ist und differenzierter, aber es möchte uns Grundlagen mitgeben. Ja, so wie wir unseren Kindern ja auch Grundlagen mitgeben. Und manchmal beschreibt das Buch der Sprüche auch bestimmte Sachen. Du kannst den ersten Spruch mal ranmachen. Sprüche 27, Vers 15. Wo allgemeine Wahrheiten auch mal erzählt werden. Eine rinnende Dachtraufe an einen Regentag und eine zänkliche Frau, die gleichen sich. Das ist israelitische Modus für Waterboarding quasi. Also er sagt, wenn dieses ganze Zeit, wenn das Wasser so runter tropft, das macht Tropf, 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 das ist genauso nervig wie eine zänkische Frau. Da wird was beschrieben. Genauso wie, es gibt ja diesen Spruch, lieber in der Ecke des Hauses wohnen oder auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen. Da werden Sachen beschrieben und die sollen dann den jungen Mann davor warnen, wenn er heiratet oder eine Ehe eingeht, dass er da auf den Charakter der Frau achtet. Aber es gibt auch Sprüche, die zeigen Zusammenhänge auf. Dann kannst du mal den nächsten machen. Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Das ist so ein Grundsatz, ein Prinzip. Wer arbeitet, verdient auch Geld. Und wer nicht arbeitet, verdient dann halt kein Geld. Und sicherlich gibt es bestimmt auch auf dieser Welt leider fleißige Menschen, die viel arbeiten und kein Geld verdienen. Aber in der Regel verdienen fleißige Menschen mehr als die faulen Menschen. So verdiente zum Beispiel eine U-Bahn-Reinigungskraft $235.000 nur mit Überstunden. Seht ihr mal, wie dreckig da die U-Bahn in San Francisco ist. Und wir wissen ja auch, dass Rockefeller auch Millionär wurde, weil er fleißig gearbeitet hat. Und übrigens bleiben die meisten Menschen reich, die sich ihren Reichtum erarbeitet haben. Und die Leute, die den gewonnen haben, so wie Lotto King Karl oder irgendwelche anderen Lotto-Millionäre, die verlieren ihren Reichtum schnell und sind sogar ärmer dran als vorher. So wie der nächste Spruch das auch nochmal sagt. Was man mühelos gewinnt, das zerrinnt. Was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich. Und wie ihr seht, gehören die Sprüche Salomos zu der Kategorie praktische Weisheit. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz die Einleitung vorlesen von diesem Sprüchebuch. Und dann finden wir auch die Definition von Weisheit und auch den Grund, warum Weisheit für dich als Christ wichtig ist. Dies sind die Sprüche Salomos. Er war der Sohn Davids und König von Israel. Das Buch der Sprüche wurde geschrieben, damit die Menschen erfahren, was Weisheit und Erziehung sind und merken, wie man verständige Rede von törichter unterscheiden kann. Dadurch erhält man eine gute Erziehung, lernt ein rechtschaffendes Leben zu führen und aufrichtig und ehrlich zu sein. So ist man imstande, den Unerfahrenen Klugheit zu vermitteln und der Jugend Kenntnisse und Besonnenheit. Wer weise ist, soll zuhören und sein Wissen erweitern. Und wer Verstand hat, soll die Fähigkeit erwerben, ein gutes Leben zu führen. Wer das Buch der Sprüche gelesen hat, versteht Sprichwörter und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und nur törichte Menschen verachten Weisheit und Erziehung. Wie gesagt, das Buch der Sprüche, das war so ein pädagogisches Buch und damit sollten dann die jungen Prinzen und die Prinzessinnen damals ausgebildet werden. Klar, wenn du König bist, dann musst du auch weise Ratschläge verstehen können und auch geben können und auch einfach weise handeln. Aber was auch gut für die Prinzen und Prinzessinnen ist auch gut für uns. Und Gott will auch, dass wir gute und weise Entscheidungen für unser Leben treffen. Und das Schöne ist an den Sprüchen, die umfassen so viele Lebensbereiche, die wir haben, in denen wir ganz, ganz dringend Weisheit brauchen, um Erfolg in unserem Leben zu haben, damit unser Leben gelingt. Zum Beispiel behandelt das Buch der Sprüche Geld, alles, was so mit Geld zu tun hat, wie gehe ich mit Geld um, Familie, Ehe, Sexualität, Arbeit, Freunde, wie gehe ich mit charakterlichen Schwächen um, Zorn, ne, wenn man leicht aufbrausendes Temperament hat oder verschwenderisch ist. Aber auch unsere Kultur hat natürlich auch unausgesprochene Weisheiten oder ausgesprochene Weisheiten, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Doch hier in diesem Sprüchebuch, und das ist auch das Besondere, geht es um die Weisheit Gottes für unser Leben. Und die ist noch ein bisschen anders als die Weisheit, diese menschliche Weisheit oder Volksweisheiten, die es gibt. Hier gibt es unterschiedliche Ziele, die verfolgt werden. Das Buch der Weisheiten, es gibt uns für uns Christen ethische und moralische Richtlinien zum Beispiel. Und als Christen fragen wir uns, selbstverständlich, wenn wir alle diese Gebote kennen und das Gebot der Liebe, der Nächstenliebe und der Gottesliebe, da fragen wir uns, ja, wie lebt man das denn praktisch? Und das Buch der Sprüche will uns dort Antwort geben. Und deswegen sagt uns das Buch der Sprüche auch, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang jeder Erkenntnis. Was ist jetzt, ich habe jetzt viel geredet, was ist jetzt genau Weisheit? Wie könnte man Weisheit jetzt definieren? Ich habe es mal so definiert. Weisheit ist die Fähigkeit, im Leben Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu treffen. Das ist diese biblische Weisheit. Also Weisheit ist die Fähigkeit, dass du in deinem Leben Entscheidungen nach dem Willen Gottes triffst. Das ist schon mal ein starkes Ding, weil wir gern ein Leben nach unserem Willen leben wollen. Aber als Christen sind wir dazu ja aufgerufen, nach Gottes Willen zu leben. Fakt ist auch, dass wir alle Entscheidungen treffen. Ich sag mal, heute Morgen hast du bestimmt schon über 200 Entscheidungen getroffen, bewusste oder unbewusste Entscheidungen. Also, ob du aufstehst, was du anziehst, ob du die Zähne putzt, was du frühstückst, was du zu deiner Frau heute sagst oder nicht, ob du in den Gottesdienst gehst oder ob du jetzt gerade zuhörst oder gleich in Gedanken versinkst und an was anderes denkst. Wir alle treffen Entscheidungen, viele Entscheidungen, die wir machen, die laufen ganz unbewusst ab. Die sind so auf Autopilot. Ja, also ich hoffe, dass das Zähneputzen bei euch jetzt schon auf Autopilot läuft, ja, dass es eine Gewohnheit ist. Kinder, denen pläut man das ja ein, putzt euch die Zähne, putzt euch die Zähne, putzt euch die Zähne und dann hoffen wir ja, dass die irgendwann, wenn die groß sind, auch von alleine die Zähne putzen, ohne dass die drüber nachdenken. Also bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Entscheidungen, leider auch was das Essen angeht, das sieht man bei mir, laufen unbewusst ab, ja, auf Autopilot. Dazu braucht man auch keine Willenskraft, um diese Entscheidung auszuführen. Die laufen einfach so ab. Man nennt das auch Gewohnheiten, gell? Bewusste Entscheidungen sind so ein Willensakt, wie nein, ich esse diese Schweinshaxe nicht. Ja, habe ich gestern Abend nicht geschafft bei der Feuerwehr, nein zu sagen. Und das hat sich auch die ganze Nacht bemerkbar gemacht. Da war einfach der Willen zu schwach, ja. Ja, aber manche Entscheidungen machen wir ganz bewusst, wie zum Beispiel heute Morgen, wer von euch hat gefrühstückt? Sehr gut. Da habt ihr euch bestimmt überlegt, Marmelade, Leberwurst. Marmelade, Leberwurst. Ach komm, beides. Ne? Also bestimmte Entscheidungen trefft ihr ganz bewusst und verbraucht dadurch Kraft und Energie. Ja? Also bestimmte Entscheidungen müssen mit Willenskraft durchgesetzt werden. Und was die Sprüche machen wollen, und so sind die auch aufgebaut, so kurze, kleine, prägnante Merksätze sind das, ja. Und schade ist, dass wir alle kein Hebräisch können und ich nur schlecht, weil sonst könnten wir nicht, uns das so anhören, wie sich das reimt. Kennt ihr den Deutschen auch irgendwie Sprüche, die sich reimen? Also ich gebe eins vor, das dürft ihr aber dann nicht mehr nehmen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Wie viele Gs waren da drin? Vier, sehr gut. Und das fluppt einfach, ne? Das kann man sich merken, gleich und gleich gesellt sich gern. Ist einfacher zu sagen, also Leute, die die gleiche Meinung haben und gleiche Interessen haben, die treffen sich und haben eine gute Zeit. Das ist ja viel schwieriger, sich zu merken, also kann man sich merken, gleich und gleich gesellt sich gern. Habt ihr ja vielleicht noch so einen Spruch, einen Weisheitsspruch, der spontan einfällt? Morgen stündert Goldmund, genau. Also es gibt bestimmte kleine, kurze, prägnante Sprüche, oder der frühe Vogel kann mich mal, ne? Es gibt so kurze, prägnante Sprüche, die man sich merken kann. Und genauso ist das hier in Hebräischen auch. Leider ist es auf Hebräisch und das kann man nicht so gut übersetzen. Luther hat es sehr gut gemacht auch. Der wollte das auch darstellen, dieses melodische. Und durch diese kleinen, kurzen Merksätze quasi auf Hebräisch sollten dann die Kinder dann sich das quasi ins Gehirn einbrennen quasi, sodass bestimmte Handlungsweisen, bestimmte Weise, Schritte und Verhaltensweisen einfach eingebrannt sind, dass die auf Autopilot ablaufen. Das funktioniert aber im Deutschen auch eigentlich ganz gut. Die Übersetzer haben da eine gute Arbeit gemacht. Und durch das Studieren der Sprüche, durch das Auswendiglernen der Sprüche, verhaften die sich dann bei uns im Gehirn und im Gedächtnis und helfen uns dann entweder auf Autopilot gute Entscheidungen zu treffen oder sie warnen uns. Bestimmte Sprüche, die kommen dann hoch, wenn man sie braucht und warnen uns dann, bevor wir vielleicht falsche Entscheidungen treffen. Wo wird heute Weisheit gelehrt? Nicht in der Schule, leider. In der Schule, da geht es ums Wissensvermittlung. Aber wo wird heute noch Weisheit gelernt? Sarah, du hast es drauf. Ja. Sarah macht alles richtig. Zu Hause in der Familie, da wird Weisheit gelehrt. Wie oft sage ich meinen Kindern, ja, pass auf, mit wem du rumhängst. Ja, guck dir deine Freunde an. Ja. Oder du isst, was du bist. Nee, du wirst... Naja, ist egal. Auf jeden Fall, bestimmte Erziehungssachen, bestimmte Sprüche, bestimmte Weisheit will man den Kindern auch mitgeben, wie, wenn du dich mit den Lehrern anlegst, ne, dann gibt das schlechte Noten, zum Beispiel. Ne? Das ist so auch so ein bisschen Weisheit, auch sicherlich aus der Erfahrung heraus, ja, wo man den Kindern versucht beizubringen, wie funktioniert das Leben, wie kann das Leben gelingen. Genau, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, Weisheit wird in der Familie gelehrt. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Entweder seid ihr Lehrende, also dass ihr euren Kindern Weisheit vermittelt, oder wenn ihr keine Kinder habt, Neffen oder irgendwelche Leute, die bei euch rumhängen, oder ihr seid selber, es sind wenige jetzt hier, oder die Kinder unten, selber welche, die diese Weisheit empfangen. Am besten ist natürlich, wenn man sie empfängt und auch weitergibt, also wenn das so einen Kreislauf gibt. Und da möchte ich nochmal die Familie nochmal ganz besonders hervorheben. Es ist wichtig, dass wir auch als Eltern uns mit den Sprüchen, mit göttlicher Weisheit auseinandersetzen, um sie natürlich auch unseren Kindern weiterzugeben. Das setzt natürlich voraus, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch das dann für uns anwenden. So, genug zur Theorie. Ihr seid hier alle hier wegen der Praxis. Jetzt lasst uns mal ein paar Sprüche angucken. Ich habe uns mal drei rausgesucht, die gucken wir uns mal an. Dann versuchen wir das mal anzuwenden und überlegen mal, was das für uns bedeutet. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Um welches Prinzip geht es hier? Da muss ich auch drüber nachsinnen. Saaternte? Hast du gelesen, ne, vorhin, oder? Ne? Ja. Da steht's. Ja. Genau, hier geht's. Also einmal Tun und Gehen Zusammenhang, ganz klar. Saaternte und irgendwas mit Pudding und Löffel habe ich da gehört. Ja. Aber hier geht's ja um, also geht's schon um den Tun und Gehen Zusammenhang. Also das Prinzip ist einmal Disziplin, also diszipliniert etwas machen, um dann etwas davon zu haben. Also es geht darum, fleißig zu sein, und zwar ohne äußeren Druck, also extrinsische Motivation, die muss nicht unbedingt da sein. Die Ameise, die macht das von alleine, die hat keinen Herrscher und sie arbeitet, die malocht, ist sehr fleißig. Und es ist sehr gut für mich, wenn ich fleißig bin und in der Zeit meiner Erwerbstätigkeit, und damals war Israel ein Agrarland, wenn die nicht gearbeitet hatten und nicht die Ernte eingeholt haben, dann haben die nachher gehungert. Das würde für uns heute bedeuten, wenn ich nicht in den guten Jahren, wo ich arbeiten gehen kann, wo ich meine Arbeitskraft eigentlich stehe, wenn ich da nicht arbeite, sondern lieber RTL 2 gucke, den ganzen Tag und Hartz IV beziehe, habe ich nachher nichts auf der hohen Kante, um halt für mich zu sorgen oder für meine Familie. Also hier geht es darum, fleißig zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um was davon zurückzulegen, anstatt lange zu schlafen und immer wieder auf den Snooze-Knopf zu drücken. Ich glaube ja auch, dass dieser Spruch für Teenager geschrieben ist, in erster Linie. Genau, das ist so die eine Anwendung. Die ist ziemlich einfach, oder? Ameise, Malochen, Sachen zurücklegen, und da gibt es auch so, ich glaube aus aus den 40er Jahren. Im letzten Jahrhundert gibt es so ein kleines Video von Walt Disney, wo da so eine Ameise, die Ameisen arbeiten alle und so eine, wie heißen die, diese Hüpfdinger? Heuschrecke, genau, die Heuschrecke, die arbeitet nicht, sondern die spielt die ganze Zeit auf ihrer Geige und dann irgendwann ist sie kurz vom Hungertod im Winter und die Ameisen machen Party im Ameisennest, sind aber dann so gütig, ja, die haben das mit dem Sozialfonds kapiert und kümmern sich dann um die Heuschrecke. Die nächste, mit dir geht es ja um göttliche Weisheit. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Sollen deine Quellen etwa nach draußen fließen und sich auf öffentlichen Plätze ergießen? Sie sind doch ganz allein für dich bestimmt und nicht für Fremde. Deine Quelle soll gesegnet sein. Freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Sie ist liebenswert wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Warum also willst du, mein Sohn, dich auf ein Abenteuer mit einer fremden Frau einlassen und dich einer Unbekannten in die Arme werfen? Die Wege eines Menschen liegen offen vor den Augen des Herrn. Er achtet auf alle Pfade, die einer geht. Was für ein Prinzip steckt hier hinter? Treue zur Ehefrau, genau. Können wir natürlich auf beide Seiten münzen, Treue zum Ehemann. Das ist ein Prinzip, aber da ist noch ein anderes Prinzip drin, das mitvermittelt wird. Das ist nicht schlecht, das sieht man das nicht so gut. Aber hättet ihr eure Bibeln dabei, dann könntet ihr alle schön mitarbeiten, gell? Ja, also genau, Treue. Genau, keiner kommt ungeschoren davon. Gott sieht alles, auch den Ehebrecher oder die Ehebrecherin, die nicht erwischt wird. Aber es geht hier auch um das Prinzip, was auch dahinter steckt, dass die Ehefrau oder Ehemann auch der Maßstab sind. Ja, also, erfreue dich an deine Frau deiner Jugend. Ja, freue dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Sie ist liebenswert wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Sag das mal einem 80-Jährigen. Deine Quelle soll gesegnet sein. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Das Prinzip, was hier hintersteht, ist, dass deine Frau, dein Ehemann der Maßstab sind, an den alle anderen Frauen und Männer sich messen müssen. Und das ist in so einer übersexualisierten Gesellschaft, in der wir heute leben, ist das natürlich nicht selbstverständlich. Ne? Jetzt wurden ja diese Bambis verteilt, ja, und alle reden nur noch von, wie heißt der nochmal? Udo. Udo, gut. Ich dachte jetzt mehr so an, ihr traut euch jetzt nicht, ne, Mädels, ne? Robbie Williams, ja, alles klar. So, Robbie Williams, genau. Also wir haben bestimmte Idole und bestimmte Leute, Udo Jürgens oder Lindenberg war das schon. Udo Jürgens ist schon tot. Ne? Ja, wir haben bestimmte Leute, Idole, ja, wir brauchen nur den Fernseher anmachen und schon läuft da nacktes Fleisch über den Fernseher und dann irgendwie gucken wir auf dem Fernsehen, sehen Heidi Klum, gucken unsere Frau an, Heidi Klum, Brad Pitt, unser Mann, Brad Pitt, Heidi Klum. Also wir sind schon da auch bestimmten Einflüssen einfach ausgesetzt und die Bibel sagt uns, hör mal zu. Die Frau, die neben dir im Bett liegt, die du hoffentlich geheiratet hast, ja, die du liebst oder mal geliebt hast, das ist der Maßstab aller Dinge. Wenn die 20 ist, stehst du auf 20-Jährige. Wenn die 40 ist, auf eine 40-Jährige. Wenn die 60 ist, stehst du auf eine 60-Jährige. Wenn sie 60 Kilo hat, stehst du auf eine Frau mit 60 Kilo. Wenn sie 100 Kilo hat, wenn sie 120 Kilo hat, stehst du auf eine Frau mit 120 Kilo. Wenn sie 150 Kilo hat, schickst du sie auf Kur. Das gleiche Prinzip geht natürlich für Männer. Das ist hier schon wichtig. Ja? Also einerseits erstmal die Treue zu der Frau, für die du dich entschieden hast. Ja, und diese Frau, dieser Mann ist der Maßstab aller Dinge. Und daran müssen sich alle anderen Frauen und Männer messen. Das ist göttliche Weisheit, das göttliche Prinzip. Und das ist ein Segen. Und leider ist es in unserer Kultur, unserer Gesellschaft nicht so. Da werden die Frauen spätestens mit 40 ausgewechselt. Oder die Männer. Und nachher endet man dann alleine, weil man dann irgendwann selber ausgewechselt wird. Am Schluss warnt hier Salomo noch, hier, auch wenn du damit durchkommst, Gott weiß alles, Gott sieht es und du musst dich dafür eines Tages verantworten. Das letzte Beispiel, Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Was ist hier das Göttliche, das Prinzip? Genau, hier geht es um Feedback, hier geht es um Kritik, hier geht es darum, wie gehen wir miteinander um und woran erkenne ich, ob jemand es gut mit mir meint oder nicht. Stellt euch vor, es ist ja an Prinzen geschrieben oder an Führungskräfte, die haben es natürlich auch immer schwer zu wissen, schleimt sich jetzt jemand bei mir ein, ja? Benutzt jetzt den braunen Kanal oder was, oder ist das jemand, der wirklich Interesse an mir hat und der mir gut tun will. Und das ist natürlich bei Führungskräften zum Beispiel oder Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, ist es natürlich da auch manchmal schwer zu unterscheiden. Aber genauso ist es gemeint, wenn wir Kritik kriegen, wir wissen, die ist richtig, aber Kritik tut immer weh, Schläge tun immer weh, wenn wir Kritik kriegen, dann meint es dann meistens, also wenn es auch, vielleicht müssen wir uns die Kritik auch angucken, dann meint es aber ein Freund mit uns gut. Wenn ein Freund zu mir kommt und sagt, hör mal zu, Flessi, wie du da heute gepredigt hast, ja, was für Wörter du genommen hast, Aussprüche, das ist nicht gut. Vielleicht tut mir das weh, aber er meint es ja gut mit mir. Weil ein Freund hat das Beste nur für uns im Sinn. Und die Schläge eines Freundes, also die Kritik, die ehrliche, harte, ungeschönte Antwort eines Freundes ist besser als das Rumgeschleime vieler Leute, die sich gar nicht für uns eigentlich interessieren. Weil die nicht das Beste für uns im Sinn haben. Also wir könnten jetzt noch einige Sprüche durchmachen. Ich mache mal hier Stopp an dieser Stelle. Ich lasse euch das dann selber erarbeiten. Macht das mal, guckt euch die an. Da gibt es ganz viel Weisheit noch in den Sprüchen und generell zur Weisheitsliteratur. Wichtig ist, dass wir uns merken, Weisheit ist die Fähigkeit im Leben, Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu treffen. Und letztendlich ist es ja auch Jesus Christus, oder Jesus Christus wird auch die Weisheit Gottes genannt, die sich ja auch uns offenbart hat. Und nur durch Jesus Christus und in Jesus Christus oder Jesus Christus in uns können wir ein Leben leben, was Gott gefällt. Und die wahre Weisheit ist eigentlich, Gott zu erkennen, wie er sich in Jesus Christus in uns offenbart hat. Und das wünsche ich uns, dass wir in dieser Erkenntnis weiter wachsen und dass wir dadurch immer weiser werden und zum Segen für uns und für andere. Gut, ich bete noch mit uns und dann singen wir noch ein Lied. Ich bete uns das Gebet des Apostel Paulus vor in Epheser 1, Vers 17 bis 19. Ich bete darum, dass Gott, der Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, auch den Geist der Weisheit und euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Amen.